Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Kinder, Kinder. Diese vier kleinen Menschen, die ihr hier vorne gesehen habt oder auch mit den Bildern da oben, haben zweifellos ihr Leben noch vor sich, was man von vielen anderen hier nicht mehr sagen kann. Ne? Wir stecken schon mittendrin. Aber diese vier Menschen könnten, so habe ich gerechnet, ja durchaus noch das 22. Jahrhundert erleben. Mindestens die Anfänge davon. Das wird mir mit Sicherheit nicht vergönnt sein, auch wenn ich mich jetzt gesünder ernähre oder irgendwie solche Dinge tue. Ich habe mich gefragt gestern, wie wird das Leben wohl aussehen in, wie sagt man dann, 2101? Wie wird unsere Welt dann aussehen? Kinder, also die nächste Generation Mensch. Die nächste Generation. Und ich dachte, ich nutze den Anlass mal und sage ein paar Dinge über Kinder. Oder mehr über Erwachsene oder zu Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben. Oder noch genauer gesagt, über Erwachsene, die mit der nächsten Generation zu tun haben. Mal unabhängig davon, ob das deine Kinder sind oder ob diese nächste Generation überhaupt noch Kinder sind. Oder ob die schon selbst erwachsen sind. Also, es wird in gewisser Weise in dem, was ich sage, um Erziehung gehen, aber in gewisser Weise auch um sowas wie Leitung oder Menschen führen oder lehren. So, investieren in Menschen der nächsten Generation. Ich hoffe also, dass das, was ich sage, nicht nur interessant für euch ist, wenn ihr einen Stall voll Kinder selbst zu Hause habt oder noch nicht habt oder nie haben werdet, wie auch immer, sondern auch dann, wenn es andere, jüngere Menschen in eurer Umgebung gibt, auf die ihr, ich sag's jetzt mal so, Einfluss habt. Kinder. Ich sage am Anfang ein paar Sätze dazu, was man über Kinder sagen kann. Und zwar mit ein paar Ausschnitten aus einem Film. The Kid mit Bruce Willis, ein ganz sehenswerter, nicht wahnsinnig tiefsinniger, aber doch irgendwie netter Film. Und die erste Aussage, und der erste Clip wird etwas zu der Aussage sagen, Kinder nerven. Also vielleicht habt ihr euch gefragt, in welcher Beziehung diese beiden Menschen stehen. Sie sind nicht Vater und Sohn, dazu sage ich gleich noch was. Also Kinder nerven. Mein kleiner Bruder, der gerade bei uns zu Besuch ist mit seinen drei Jungs und seiner Frau, der hat gestern, als ich diesen ersten Punkt nannte, und er hatte gerade seinen Jüngsten auf dem Arm, sagt, du kannst auch sagen, Kinder stinken. Also, aber ich belasse es jetzt mal bei Kinder nerven. Ja, Kinder nerven manchmal einfach, weil sie jünger sind als wir, weil ihre Welt eine andere ist, weil ihre Logik eine andere ist, weil sie andere Dinge wichtig finden, als wir wichtig finden. Und darum kollidieren manchmal unsere Welten. Manchmal wollen wir schlafen, weil es, ich weiß nicht, wie spät ist, aber die nächste Generation findet, dass sie ein Recht darauf hat, solche Fragen zu stellen. Oder hier diese kleine Generation findet, dass sie ein Recht darauf hat, nachts um zwei herumgetragen zu werden. Unsere Welten kollidieren. Manchmal wollen wir Auto fahren, weit Auto fahren. Und die nächste Generation will schon an der Autobahnauffahrt Kist wissen, ob wir bald da sind. Manchmal sind wir in einer Diskussion mit der nächsten Generation und wir sind uns sehr sicher, wir haben stichhaltige Argumente. Und trotzdem weint diese nächste Generation, sie trotzt, sie schreit und sie will einfach nicht verstehen, dass wir recht haben. Manchmal könnte das Leben einfach schön sein, romantisch zum Beispiel oder ruhig oder bedeutend, der Moment, den wir gerade erleben, aber die Anwesenheit von lebenden Kindern macht es irgendwie, ihr kennt das, nicht möglich, verhindert das, die Wichtigkeit des Moments oder die Romantik oder so. Kinder sind anders als wir und das nervt. Das ist mal das Erste, was man über Kinder sagen kann. Das Zweite, jetzt schauen wir wieder einen kleinen Clip, wir sehen heute relativ viele Clips aus diesem Film. Kinder sind unser Spiegelbild. In diesem Film begegnet ein Erwachsener also tatsächlich sich selbst, wie er als Achtjähriger war. Und der Film dreht sich darum, dass er halt dadurch gezwungen ist, sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. In einem gewissen Sinne ist das aber wirklich so, dass unsere Kinder sehr viel von uns haben. Was uns an unseren Kindern zum Beispiel besonders nervt, das sind nicht immer, aber meistens würde ich fast sagen, Dinge, die sie von uns haben. Jedenfalls ist das öfter der Fall, als uns Eltern das lieb sein kann. Plötzlich merkst du erschrocken, dass du mal mit deinen Kids gerade genauso umgehst, wie deine Eltern mit dir umgegangen sind, und das wolltest du eigentlich so selber nicht weitergeben, aber du gibst es gerade weiter. Plötzlich merkst du, dass deine Kinder eine Sache nicht so gut können, nämlich so sein, wie du ihnen sagst, dass sie sein sollen. Und eine andere Sache können sie fast automatisch, nämlich so sein, wie du auch bist oder es ihnen vormachst. Und weil du nicht aus deiner Haut kannst, weil du eben so bist, siehst du in deinen Kindern oft dein Spiegelbild. Ich weiß, sie sind auch eigene Persönlichkeiten, nicht nur Kopien von uns, aber sehr oft fällt mir das auf. Das war das Zweite, was man über Kinder sagen kann. Also sie nerven manchmal, sie sind unser Spiegelbild. Und das Dritte, damit komme ich jetzt dem Thema schon ein bisschen näher, um was es mir eigentlich geht, und wir schauen noch einmal einen Clip. Das Dritte heißt, Kinder sind deine Chance. Also in diesem Clip ist es das Selbstvertrauen, was diesem Jungen fehlt. Er wird in der Schule oft vermöbelt, gehänselt. Und weshalb sich er als Erwachsener, das ist ja Bruce Willis, ne, der Kleine als Erwachsener, weshalb sich dieser Erwachsene so eine Burg aus Distanz und Mauern um sich herum gebaut hat. So, der 40-Jährige muss hier also dem 8-Jährigen beibringen zu kämpfen. Darum geht es so ein bisschen in dem Film. Wenn wir das mal nicht ganz, diese Szene war jetzt nicht so wahnsinnig ernst, aber wenn wir das mal ein bisschen mit Abstand betrachten, dann sind Kinder eigentlich die Chance, unsere Chance, etwas Gutes an sie weiterzugeben, sie etwas zu lehren. Sie sind uns anvertrautes, formbares Lebenspotenzial. Diese vier Menschen, die hier oben waren vorhin, die haben ihr Leben, wie ich sagte, noch vor sich. Und wir dürfen etwas in diese Leben reingeben. Wir müssen sogar, wir werden es tun, ob wir wollen oder nicht. Wir werden sie prägen, ihnen etwas beibringen. Und unsere Chance ist, in diese kleinen, heranwachsenden Leben zu investieren. Und um jetzt nicht mal nur an die eigenen Kinder zu denken, so, jeder jüngere Mensch, der in deinem Umfeld lebt und der dir vertraut, und dem du 1, 2, 3 Schritte voraus bist, in deinem Leben oder in irgendeiner Sache, ist eigentlich eine großartige Chance, dass du etwas von dem, was du hast, was du weißt, was du kannst, was du bist, in dieses jüngere Leben, in die nächste Generation investierst. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir solche Filme mögen, wie Club der Toten Dichter oder Club der Cäsaren oder Kinder des Monsieur Mathieu oder Der Mann ohne Gesicht. Ich hoffe, dass wenigstens ein Film jetzt dabei war, den du kennst und du hast ihn jetzt so vor Augen. Wir mögen diese Filme, weil dort ein Erwachsener, mir fiel auf, dass das alles Männer sind, irgendwie in jüngere Menschen investieren. Geschichten von Lehrern, die das Besondere ihrer Kinder sehen und es fördern, denen es nicht um die eigene Entwicklung so sehr geht, sondern mehr um die Entwicklung der nächsten Generation. Ich mag irgendwie solche Filme. Meine Frau ist Lehrerin, ich weiß, dass das in der Realität alles nicht so idyllisch ist oder romantisch wenigstens endet wie in den Filmen, aber die nächste Generation ist für uns zuerst und vor allem mal eine unglaubliche Chance. Was gibt es Größeres, als ein Leben prägen zu dürfen oder wenigstens mitprägen zu dürfen? Ich weiß, es ist auch eine Herausforderung, aber ich möchte heute betonen, es ist vor allem eine Chance. Dieser Lebensweg dieser vier kleinen Menschen oder die Menschen, an die du jetzt denkst, der ist wesentlich davon bestimmt, wer du bist. Das muss man sich mal vor Augen halten. Davon bestimmt, was dein Leben heute für einen Einfluss auf diese Menschen hat. Ich finde das verrückt und gleichzeitig gigantisch. Manche von uns sind ja nicht mehr Leute, die noch groß davon reden können, was sie später einmal tun, wenn sie älter sind. Sondern später ist schon. Ne? Später ist schon. Wir sollten eigentlich das jetzt tun, was wir irgendwann mal tun wollten. Das ist auch ein Zitat aus diesem Film übrigens. Später ist jetzt. Was wir tun können, ist in ein Leben investieren, was dieses später noch vor sich hat. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Aufgabe unseres Lebens ist. So, vielleicht habt ihr mittlerweile gemerkt, das Thema Kinder hat also auch mit diesem Thema Leitung, Menschenführung zu tun. Kinder zwingen uns letztlich zu leiten, weil du und ein Kind, ganz klar, dass du der Leiter bist, hoffentlich. So. Und Jesus hat nicht wenige Dinge übers Leiten gesagt und deswegen lesen wir jetzt einen kurzen Text, wirklich sehr kurz. Und er bringt das Thema Leitung zusammen in Zusammenhang mit dem Thema Kinder. Ihr seht ihn hier vorne. Und ich lese ihn vor. Zuerst mal lese ich nur den ersten Satz, Lukas 9, 46. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Also die haben sich nicht um ihre Körperlängen gestritten oder so, das hätte man ja schnell regeln können, wer da der Größte ist, sondern es geht ihnen, ich sage jetzt mal, um Bedeutung oder vielleicht auch um Macht in dieser Gruppe. Wer von uns ist der Größte, der Bedeutendste? Und eine Gruppe von 12 Männern, die über einen längeren Zeitraum zusammen sind, die tendiert dazu, das irgendwann klären zu wollen. Merkwürdig finde ich hierbei immer, dass sie offen darüber reden. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das versucht man irgendwie anders zu regeln, wer hier irgendwie vorne dran ist. Sie reden offensichtlich darüber. Die Frage schwebt im Raum, wer ist der Leader? Nach Jesus natürlich. Aber wer ist dann der Leader? Wer hat das Sagen? Wer bestimmt, wer leitet? So, ich lese weiter. Jesus kannte ihre Gedanken. Er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also, wer unter euch der Allergeringste ist, der ist groß. Um ehrlich zu sein, das ist eine der Begebenheiten, wo ich als Jünger jetzt nicht so exakt verstanden hätte, was Jesus mir jetzt eigentlich genau sagen will. Also was soll diese Sache mit dem, wer ein Kind aufnimmt? Redet er von Adoption oder was meint er eigentlich genau damit? Was soll das mit dem Streit zu tun haben, den wir gerade in der Gruppe hatten, wer so der Bedeutendste ist? Jetzt habe ich gestern ein bisschen länger drüber nachgedacht und dachte, es scheint mir so zu sein. Die Jungs, denen geht es um Bedeutung, um Einfluss, um führende Position. Sie wollen große Menschen sein. Und ich habe den Eindruck, Jesus wertet das überhaupt nicht als negativ erstmal. Er sagt nicht, was seid ihr denn für Leute, dass ihr euch hier um Positionen rangelt oder irgendwas. Sondern er sagt mehr, okay, ihr wollt groß sein, ihr wollt etwas Bedeutendes tun, ihr wollt Einfluss haben. Das ist gut, dann schaut euch dieses Kind hier an. Wer ein Kind aufnimmt, wer sich um ein Kind kümmert vielleicht oder wer sich eines Kindes annimmt, der nimmt mich auf, der nimmt Gott auf, also... Wer der Allergeringste ist, der ist groß. Ehrlich, ich verstehe die innere Logik. Geht euch das auch so? Nicht so, ich verstehe die einigermaßen, aber nicht so hundertprozentig, die innere Logik. Meint Jesus jetzt, dass Kinder eben klein und unbedeutend scheinen, aber er sagt ihnen, eigentlich sind sie etwas ganz Großes. Werdet so wie die Kinder, dann seid ihr ganz groß. Will Jesus sagen, ihr denkt, dass Großsein bedeutend ist? Ich sag euch, Kleinsein ist bedeutend. Ich dachte irgendwie, das ist mir irgendwie nicht genug. Es leuchtet mir nicht ganz ein. Ich glaube, er meint es ein bisschen anders. Er meint es so ähnlich, aber ein bisschen anders. Und deswegen habe ich den Text auch ausgewählt für heute. Ich glaube, Jesus redet hier von Leiterschaft, von Einfluss, von Großsein. Ne? Aber das ist im Reich Gottes, das ist nicht Schlechtes, aber es ist im Reich Gottes etwas ganz anderes als in den Köpfen der Jünger. Und er sagt, Großsein bedeutet im Reich Gottes, sich um die Kleinen kümmern, den Kleinen dienen. Oder anders gesagt, Einfluss übt man im Reich Gottes nicht von oben aus, sondern von unten. Mach dich selber klein und mach die Kleinen groß. Das ist großes Leben. Das ist bedeutendes Leben. Mach dich selber klein, um die Kleinen groß zu machen. Das ist der Gedanke, von dem ich mir erhoffe, dass ihr ihn einfach mitnehmt heute. Dich klein machen, um die Kleinen groß zu machen. Wenn ihr an eure Kinder denkt oder an die nächste Generation von Menschen, die nicht eure eigenen Kinder sind, oder vielleicht an Teenager, vielleicht gibt es hier Leute, die sich ehrenamtlich irgendwie mit Teenagern engagieren oder eben sogar beruflich, ne, weil sie Lehrer sind oder Sozialpädagogen. Ich habe jahrelang mit Teenagern und Jugendlichen gearbeitet als Jugendpastor. Oder wenn du in einer anderen Form Leiter bist und Leute sich an dir orientieren, dir folgen müssen beruflich, wo du ausbildest, wo du Leute anleitest und die sind vielleicht gar nicht mal alle jünger als du. Wo in diesen Lebensbezügen oder was würde das da bedeuten, dieser Satz, wenn du Einfluss haben willst, dann diene. Mach dich klein und mach die Kleinen groß. Dann hast du ein Leben mit Bedeutung. Investiere also nicht in deine Position, sondern investiere in die Position der anderen. Das ist eigentlich schon die Message heute. Und jetzt dachte ich, ich will versuchen, das ein bisschen praktisch zu machen. Was ich jetzt also ab jetzt sage, steckt eigentlich nicht mehr in diesem Bibeltext drin. Und es ist eigentlich auch sehr simpel. Ich habe gedacht, heute müsst ihr, könnt eure Denkmaschine fast auslassen. Es ist gar nicht so schwierig, heute zu verstehen, was ich sagen will. Trotzdem habe ich gedacht, es ist so simpel, Aber warum tue ich das, was ich euch jetzt gleich sagen werde, eigentlich so bitterlich selten? Also simpel mag es sein, aber schaut mal, ob ihr das wirklich umsetzt, was ich sage. So, was ich euch hier mitgebe, ist eigentlich ein kleines, einfaches Modell, das aber anschaulich macht und praktisch macht, wie das aussehen könnte, wenn ich in einer, welcher Form auch immer, in die nächste Generation investiere. In meine Kinder oder andere. Das Modell ist ein einfaches Quadrat. Und diese vier Seiten stehen für vier Entwicklungsstufen. Jetzt nicht so sehr die Altersstufen der Menschen, die da immer älter werden, sondern mehr die Stufen, also wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas beibringt oder wenn ein Mensch etwas lernt, dann durchläuft er eigentlich in der Regel diese vier Stufen. Oder andersrum eben ein Mensch, der anderen sich in Jüngere investiert, der sollte diese vier Stufen im Blick haben. Ein Mensch, der andere Menschen anleitet, wird mit ihnen immer durch diese vier Stufen gehen. Die erste Stufe heißt, ich mache es und du schaust zu. Habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, dieses Modell. Das ist ein ganz simples Modell, was auch so in Managementbüchern zu finden ist oder so. Aber wo ich erkenne, dass Jesus mit seinen Leuten so ähnlich umging. Also, das erste heißt, ich mache es, du schaust zu. Anders gesagt, wir prägen Menschen, indem wir Vorbilder sind. Gute oder schlechte. Da geht es um die großen Dinge wie Charakter, Moral, Glauben. So, da sind wir Vorbilder, gute oder schlechte. Die kleinen Menschen sehen uns und sie sind und wir sind ihnen Vorbild. Und deswegen ist das ja so, dass wir oft unser Spiegelbild in ihnen finden, weil sie uns nachmachen, unbewusst. Aber das gilt auch für die kleinen Dinge, nicht nur diese großen charakterlichen Sachen, sondern auch für die kleinen Dinge. Angenommen, du willst deinem Kind Skifahren beibringen. Das Erste, was du machst, ist, du zeigst ihm, wie das, du machst es ihm vor. Du fährst ein paar Schwünge vor und es schaut dir zu. Auf dieser ersten Stufe bist du also der Vorbild und das Kind ist dein Fan. Kleinkinder halten ja ihre Väter und Mütter wahrscheinlich auch für die stärksten der Welt. Eltern können alles. Sie sind die Fans. Auf dieser ersten Stufe. Und bei der Beziehung von Jesus und seinen Jüngern sieht man das so ähnlich. Sie waren seine Fans. Er tut unglaubliche Dinge, er sagt unglaubliche Dinge und sie dackeln ihm nach mit offener Kinnlade und finden ihn toll. Und laufen ihm hinterher. Und mehr ist es erstmal am Anfang nicht, scheint mir. Also, Menschen dienen, sich klein machen. Das heißt nicht, ich tue so, als ob ich nichts kann oder so. Sondern du dienst Menschen, indem du Vorbild bist. Du kannst jemand zeigen, wie etwas geht, wie man richtig lebt, ohne dass du ein Angeber dadurch wirst. Kinder brauchen zum Beispiel selbstbewusste Eltern, die ihnen zeigen, wie eine gute Ehe geht. Oder Mitarbeiter brauchen Leitern, die ihnen zeigen, wie man Dinge gut macht. Oder Anfänger brauchen Könner, die ihnen eine Vision geben, das will ich auch mal können. Das wäre das Erste. Ich mache es, du schaust zu. Das Zweite, ich mache es, du hilfst mir. Jesus hat seine Jünger recht bald einbezogen in das, was er tat. Ihr seid nicht meine Fans, ihr könnt mitmachen. Zum Beispiel sagt er, gebt ihr ihnen doch zu essen, ne, diese 5000, die da hungrig sind. Gebt ihr ihnen was zu essen. Oder er hat Leute, die Jünger beauftragt, betet ihr für die Leute. Geht ihr und betet für die Leute. Oder er hat sie nach ihrer Meinung gefragt. Was denkt ihr? So. Er bezieht sie mit ein. Er tut etwas, aber sie helfen ihm. Papa baut ein Baumhaus, aber er fragt den 10-Jährigen, ob er mitbaut, obwohl er dessen Hilfe nicht braucht. Er würde schneller und das Baumhaus alleine besser hinkriegen. Aber dadurch lernt der Kleine. Ich erinnere mich, dass mein Vater, wir haben eine Zeit lang auf einem Rohbau gearbeitet. Also er ist eigentlich Pastor. Aber diese Kirche, die hat ein neues Kirchengebäude gebaut. Und seine ganze Freizeit hat er reingesteckt, die Elektrik, weil er früher mal Elektriker war, in diesem Haus zu installieren. Und ich war sein Handlanger. Das war jetzt nicht immer spaßig. Und doch erinnere ich mich heute noch daran. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen etwas gelernt, wie man Leerrohre zieht und Strippen. Also bei den großen Schaltkästen habe ich dann irgendwie abgeschaltet. Aber die groben Züge habe ich verstanden. Ich habe etwas gelernt dadurch, dass ich mitmachen konnte. Ich mache etwas, du hilfst mir. Das ist die Phase, wo du der Lehrer bist und der andere, das Kind oder wer immer, der Schüler. Beim Skifahren fährst du voraus und das Kleine fährt hinterher und genau in deinen Bögen. Es fährt selber, aber es fährt doch irgendwie nicht selber. So. Meine Frage, siehst du dein Leben überhaupt als eines, wo es Dinge gibt, die du der nächsten Generation weitergeben kannst? Gibt es in deinem Leben Dinge, oder nee, ich frage nicht, ob es die gibt, sondern siehst du diese Dinge, die es in deinem Leben gibt, die es wert sind, weiterzugeben? Das ist ein irre schönes Gefühl, jemandem etwas beizubringen. Ich sehe in meinem Leben das viel zu selten so, dass ich 1000 Gelegenheiten hätte, gerade bei Kindern, ich kann ja fast alles besser als sie. Ich könnte beinahe bei allem, was ich tue, sie einladen, mitzumachen, um zu helfen. Oder wenn du hier in der City Church irgendetwas ehrenamtlich machst, egal was, ich greife jetzt mal bewusst kein Beispiel raus, ja, sonst fühlt sich jemand angesprochen. Aber du kannst diesen Job so sehen, indem du sagst, ich versuche darin immer besser zu werden. Das ist auch gut. Und du kannst dir auch sagen, ich nehme bewusst jemanden dazu, der mir helfen soll. Nicht, weil ich seine Hilfe brauche, sondern weil ich das weitergeben will und er lernt. Und irgendwann wird er das, was ich kann, auch können. Einen jungen Menschen zu fragen, willst du mir dabei helfen, was ich tue, ist sehr oft für den jungen Menschen eine Ehre und nicht unbedingt ein, oh, jetzt muss ich da mithelfen, je nachdem, was du ihm anbietest. Ne? Also ich finde, wir sollten dringend irgendwie lernen, Lehrer zu sein, auch wenn wir es nicht gelernt haben als Pädagogen. Wir sollten irgendwie unser Leben so verstehen. Die dritte Stufe, du machst es und ich helfe dir. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Schüler oder das Kind auf eigenen Beinen steht. Jetzt ziehe nicht mehr ich die Kurven im Schnee und das Kind fährt mir hinterher, sondern ich lasse es alleine den Berg runterfahren und ich fahre hinterher. Vielleicht rufe ich zwischendurch mal was rein oder so oder ziehe es wieder hoch, wenn es gefallen ist. Aber es fährt allein und ich werde zum Helfer. Jetzt ist meine Rolle mehr die eines Coaches. So, und dazu müssen wir jetzt nochmal in den Film reinschauen. Weil dieses Kämpfen, was er ihm beigebracht hat, am Ende des Films nochmal eine Rolle spielt. Und jetzt sind sie plötzlich in die Zeit gesprungen, in der Kleine eben 8 ist. Also sie sind jetzt bei 1960 oder was. Und es geht um eine Schlüsselszene seines Lebens. Oh, naja, jetzt muss ich hier was zusammenbauen erstmal. Also ich gebe zu, dieser Film ist jetzt nicht pädagogisch wertvoll, um Kindern beizubringen, wie man Probleme löst. Das ist die Phase, in der der Kleine, die Kleinen, und damit meine ich jetzt eben nicht nur Kinder, ne? Die Kleinen, eins brauchen, nämlich einen Großen, der an sie glaubt. Das ist die Phase der Rückschläge. Das ist die Phase, wo man in den Schnee fällt. Das ist die Phase, wo das Projekt zu scheitern droht, dass man eigenverantwortlich übernimmt. Das ist die Phase, wo man merkt, es ist doch alles viel schwieriger. Da ist vielleicht die Phase, wo ein Jugendlicher merkt, das Leben ist doch schwer. So. Wo sich das Scheitern anmeldet. Und jetzt braucht der Kleine einen Großen im Hintergrund, der ihn motiviert, der ihn an seine Fähigkeiten erinnert, der an ihn glaubt. Ich glaube übrigens, das ist auch die Phase, wo der Große damit leben muss, dass sein Schüler Dinge anders macht, als er es sich gedacht hat. Das steckt jetzt nicht in dem Clip, aber ja, da übernimmt ein Sohn die Firma seines Vaters und plötzlich fährt er eine andere Firmenphilosophie und der Vater muss lernen, das zuzulassen. Es ist bitter, wenn er irgendwie weiterhin die große graue Eminenz bleibt, die die Fäden weiter in die Hand hält. Oder, weiß ich, da oben am Rechner, hier arbeitet jemanden ein für die PowerPoints und er ist irgendwann so weit, dass er es alleine kann und dann fängt er an, die Sache anders zu programmieren. Oder wir überlassen hier irgendwann vielleicht den Gottesdienst der nächsten Generation in der Gestaltung und dann sitzen wir hier drin und merken, buh, denen gefallen aber andere Dinge als wir, also könnten wir nicht so wie früher mit Musik und so. Das ist die Phase, wo die Großen die Größe brauchen, selber in den Hintergrund zu treten. Und ich glaube nicht, dass das erst dann ist, wenn wir mal 65 sind. In die nächste Generation investieren heißt, ich muss ihr auch die Freiheit lassen, die Dinge so zu machen, wie sie denkt, dass sie machen sollte. Vielleicht werden sie die Dinge sogar besser machen, als wie wir sie ihnen beigebracht haben. Wenn wir wirklich gute Lehrer waren, ich glaube, das zeichnet richtig gute Lehrer aus, oder das ist vielleicht der Höhepunkt eines guten Lehrers, wenn er merkt, mein Schüler macht es besser als ich. Besser als wir. Genau genommen sind sie jetzt die Großen und wir werden die Kleinen. Der Tennisprofi spielt längst besser als sein Coach. Und trotzdem aber braucht er diesen Coach noch, der ihn motiviert und unterstützt. In dieser Phase wird, glaube ich, Leiterschaft oder Erziehung oder wie immer so spannend wie nie und auch so schön wie nie. Und hier wird sich dann, glaube ich, zeigen, ob wir gelernt haben von Jesus, wie man leitet. Ne? Wer groß sein will, der soll vor allem dienen, sagt er. Ich glaube, an dem Punkt, in diesen Phasen, dreht sich das Ganze. Jetzt kommt das Dienen. Das, in besonderem Maße das Dienen, indem man von unten leitet. So, letztes noch. Vierter Schritt. Du machst es und ich schaue zu. Jetzt wird diese Generation, die nächste Generation selbst zum Vorbild und du wirst ihr Fan. Jesus hat seine Jünger nach 3 Jahren zurückgelassen. 3 Jahren in sie investiert, ist durch diese Phasen mit ihnen gegangen und dann lässt er sie zurück mit einem Auftrag, der in meinen Worten heißt, tut das, was ich getan habe. Als die Bewegung der Christen so richtig spannend wurde, so richtig dynamisch, als das plötzlich über diesen kleinen Kreis von Judäa da hinauswuchs, über die damalige Welt, da ist Jesus nicht mehr dabei. Also nicht leiblich jedenfalls. Jesus glaubte offensichtlich, dass seine Jungs das hinkriegen. Und sie hatten sogar mehr Erfolg als er, könnte man so sagen. Also, in die nächste Generation investieren bedeutet für uns, irgendwann zu erkennen, jetzt sind sie wichtiger als wir. Natürlich ist das vor allem mit zunehmendem Alter so, aber ich glaube, wir sollten diese Einstellung schon als 25-Jährige einüben, in die nächste Generation zu investieren mit dem Wissen, sie sind wichtiger als wir. In der Hoffnung, sie werden auch eine Generation, die das an die Nächsten weitergibt. So, und ich glaube, jetzt komme ich zum Schluss, ich glaube, damit, dass wir damit ein ganz wichtiges Prinzip des Reiches Gottes verstanden haben, wenn wir das umsetzen. Eines, was Jesus in viel gewichtigeren Worten, als ich jetzt heute gesagt habe, ausgedrückt hat. Er hat zum Beispiel sowas gesagt, wenn ihr euer Leben loslasst, werdet ihr es gewinnen. Das habe ich eben gemeint mit kleiner werden und den anderen groß machen. Wenn ihr euer Leben loslasst, werdet ihr es gewinnen. Wenn ihr euer Leben festhaltet, werdet ihr es verlieren. Oder er hat gesagt, Gott lieben und Menschen lieben, das ist ein Leben von Bedeutung. Also in andere hinein investieren. Oder Paulus hat es so gesagt, achtet den anderen höher als euch selbst. Das sind nicht nur kluge Regeln, wie man ein Kind gut erzieht oder wie man vielleicht als Manager irgendwie die Leute, die Mitarbeiter zu besseren Mitarbeitern macht, weil man sozusagen den Trick anwendet, ihnen zu dienen, um sie dazu zu irgendwas zu kriegen. Sondern ich glaube, darin liegt ein Geheimnis des Lebens, so, dass die wenigsten in dieser Welt erkannt haben, sich klein machen und andere groß machen, das verleiht einem Leben Bedeutung. Sich klein machen meint nicht, nicht zu führen. Es meint auch nicht, nicht Vorbild zu sein. Es meint nicht, nicht zu lehren. Es meint nicht, seine Stärken nicht auszuspielen. Sondern es bedeutet, in andere zu investieren, wie Jesus das tat. Und zwar, indem du ihnen dienst. Ich hoffe, dass das hier heute rüberkam. Indem du ihnen dienst, der nächsten Generation ihnen verhilfst zu Größe, zu Charakter, zu Selbstvertrauen. Indem du bereit bist, irgendwann selber in den Hintergrund zu treten und dann die nächste Generation ranzulassen. So, das sind meine einfachen Gedanken für heute. Das reicht auch. Ihr seid nochmal dran.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.